schönen guten Abend beim Kepler-Salon. Herzlich willkommen zum heutigen Abend, der das Thema behandelt, muss immer ein Täter vorkommen, der philosophische Begriff des Eigentätigen und Alternativen mit Beispielen aus Wissenschaft, Krimi und Lyrik. Sie sehen, es liegt hier das Programm auch des heutigen Abends auf. Es gibt schon sehr viele Programme der früheren Abende, die kann man auch sammeln in einem Sammelordner, den man hinten auch an der Bar erwerben kann um 5 Euro. Irgendwie knistert es bei mir ein bisschen. Ne? Apropos Bar, wenn Sie noch was trinken wollen, können Sie gerne jetzt bestellen oder auch während der Veranstaltung hinten beim Gastronom Keinzel. Auch an der Bar gibt es den Kulturpass, den Sie vielleicht kennen, da können Sie sich einen Stempel abholen. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Tamara Schwarzmeier, ich bin heute die Gastgeberin und Moderatorin des Kepler-Salon. Ich bin Projektentwicklerin bei Linz 2009 und verantwortlich für die Bereiche Community Building und Migration gemeinsam mit der Frau Susanne Buchberger. Und ich freue mich sehr herzlich, dass ich heute den Herrn Simon Reitze begrüßen darf, als unseren heutigen Gast.
Ich freue mich auch.
Herzlich willkommen. Herr Simon Reitze hat Philosophie studiert, Germanistik und Psychologie, hat in Wien dann auch in Philosophie promoviert zum Thema des Eigentätigen, hat 10 Jahre in Österreich gelebt und lebt seit kurzem wieder in Zürich, in seiner Heimatstadt, und ist tätig in Innovationsconsulting, dann ein sehr interessanter Begriff, auch den du vielleicht nachher noch erklären wirst, Storytelling, und in der Wissenschaftstheorie hat auch lange Lehrveranstaltungen zur Wissenschaftstheorie gehalten, unter anderem an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Wir haben uns natürlich gemeinsam, also ich habe mich vorbereiten müssen auf den heutigen Abend natürlich und viele Fragen gestellt im Rahmen dieser Vorbereitung. Ich saß vorm Computer in unserem Großraumbüro und habe versucht, mich zu konzentrieren und zu verstehen, was Simon mir da so schreibt, auf die vielen Fragen, die ich habe. Was heißt der Täter? Der Täter ist bei uns normalerweise ein negativer Begriff. Also die Tat kann positiv und negativ konnotiert sein. Der Täter ist eigentlich, wenn man drüber liest, einmal negativ. Ich habe dann so begonnen, diese Fragen so in die Richtung zu stellen, wurde mir ja ganz schnell bewusst, dass das sehr einseitig gedacht ist von meiner Seite und bekam dann für mich so ein bisschen eine Ahnung, worum es geht, als Simon Reitze mir dann schrieb, als das Eigentätige, es geht darum, ein Kind stellt sich viele Fragen, unter anderem die Frage, es rollt ein Ball vorbei am Kind. Und das Kind stellt sich nun die Frage, lebt der Ball? Und damit möchte ich schon überleiten zu deinem Vortrag des Eigentätigen.
Danke. Ich freue mich hier bei Ihnen in Linz zu sein. Es ist eine schöne Stadt mit einem schönen Pfarrplatz, wo man sehr schön Kaffee trinken kann. Auch gut essen, wie ich festgestellt habe. Auch ich bin als Kind aufgewachsen, habe auch diese Phase durchlebt, in der ich mich, was ich nicht mehr weiß heute bewusst, aber wo ich mich wohl auch gefragt haben werde, der Ball, der da vorbeirollt, lebt der? Ist es bloß ein Ding oder ist es lebendig? Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Phase, in der sehr viel geschieht und die jeder Mensch durchmacht und die nachhallt. Bei mir ist diese Phase so lang am Nachhallen gewesen, dass ich mich dann während meines Studiums und später lange sehr damit beschäftigt habe und meine Fragen dazu systematisiert habe. Ich habe dabei verschiedene Felder von Wissenschaften berührt, habe nicht alles so ausarbeiten können, wie das natürlich Spezialisten der einzelnen Felder machen würden. Aber meine Intention ist, mit dem Begriff des Eigentätigen einen interdisziplinären Diskurs zu führen. Ich bitte Sie, wenn Sie Fragen haben, Inputs, nicht zu zögern. in dieser breiten Diskussion werden alle gebraucht. Also alle Wissensfelder, alle Erfahrungen werden gebraucht, denn es geht ums Ganze. Es geht ums Eigentätige. Es geht um das, was auf der Welt passiert, in welcher Form auch immer. Die Frage ist, in welcher Form passiert etwas überhaupt? Und ich sage grundsätzlich mal, es passiert in der Form des Eigentätigen. Das Eigentätige, das was von sich aus etwas tut und mal klar dasteht und mal auch nicht. Wenn es nicht da ist, suchen wir es. Wo passiert es jetzt? Wo ist mein Fokus? Wo muss ich hinschauen? Ich, Urmensch, der hört, es raschelt. Es raschelt, ich weiß nicht, ist es ein Gott, der im Baum sitzt? Oder ist es vielleicht ein Gepard, der mich demnächst gleich anspringt? Das sind so Fragen, die Menschen lösen wollen und auch müssen, um weiterzukommen. Anfänglich hat mich das Thema in der Theorielandschaft beschäftigt. Sie haben vielleicht auch schon Heidegger gelesen oder Sigmund Freud oder andere neuzeitliche Denker, die Sätze aussprechen wie diesen: Die Sprache spricht. Wie meint Heidegger das? Die Sprache spricht. Was stelle ich mir jetzt vor? Ist es ein Lebewesen, das da im Eck sitzt und spricht? Ist es etwas Abstraktes, das gar nicht so spricht, wie er das formuliert? Wie meint er das eigentlich? Ist die Sprache eigentätig oder nicht? Ist sie eigentätig oder ist sie ein bloßes Medium, ein Instrument, das ich einsetze? Hat es Eigenleben oder nicht? Ich habe also über Schreibweisen, Sprechweisen nachgedacht. Meint er das wörtlich oder nicht? Bin darauf gekommen, dass solche Sprechweisen auch anderswo auftauchen, bin in der Geschichte der Texte zurückgegangen, bis zum Paradebeispiel eines Textes über das Eigentätige, über das Eigentätigste überhaupt, über den Schöpfergott. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser Satz erklärt eigentlich alles, was wir wissen wollen. Der Fokus, den wir anschauen, ist die ganze Welt. Die Antwort ist die eine: Wer hat das gemacht? Der Schöpfergott hat das gemacht. Wer etwas gemacht hat oder nicht, ist nicht immer so klar. Kann es auch zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen kommen. So wie in diesem Comic von Calvin and Hobbes. Der Bub Calvin Fahrradfahren lernt, das ist aus dieser Episode, und er hat eine Art Unfall und seine Interpretation dieses Geschehnisses ist: It jumped me. Das Fahrrad hat mich angesprungen. Das Fahrrad ist für ihn eigentätig, ist der Grund, warum er hingefallen ist. Das sieht er im Fahrrad. Das ist also ein Kind, das noch in dieser Ambivalenz lebt und je nach Moment dafür hält, dass es eben jetzt das Fahrrad war, das etwas gemacht hat. Wer hat es gemacht? Das Fahrrad war es. Für Calvin ist auch sein Stofftiger, der Hobbes, lebendig. Er sitzt mit ihm im Auto. Der Vater sagt ihm: Leave your tiger in the car. Lass deinen Tiger im Auto. Hobbs, come along, Dad, he won't eat anybody. Kann der Hobbs nicht mitkommen? No, lass ihn im Auto. Well, at least let me open the window and give him some air. Lass mich wenigstens dem Tiger ein bisschen Luft geben im Auto. Der Vater ist natürlich, findet das ein daneben und sagt, nein, also bitte mach, was du willst. Und in dem Moment sehen wir, dass wir aus der Perspektive von Calvin dieser Stofftiger im letzten Bild tatsächlich lebendig ist. Der ist für dieses Kind, das mit ihm spielt, lebendig, eigentätig. Und der Hobbs, der sagt sogar, see if he leave the keys too, so I can listen to the radio. Also der Hobbs, der möchte Radio hören im Auto. Das sind Beispiele aus dem Spektrum dieser Fragen des Eigentätigen. Ist etwas eigentätig oder nicht? Wer hat es gemacht oder hat es nicht gemacht? Wo liegt die Antwort? Das Eigentätige ist nach dem Begriff, wie ich ihn verwende, eine Einheit, die etwas tut. Ganz banal. Also irgendetwas, was etwas von sich aus tut. Sei es ein Lebewesen oder auch nicht. Etwas, was man dafür hält, dass es etwas tut oder tun könnte. Sie kennen 9/11, der Terroranschlag, der, so wie das ARD-Magazin berichtet hat, plötzlich ein Gesicht bekommen hat. Wer war es, der den Terroranschlag verübt hat? Osama bin Laden war es. Der Terror bekommt ein Gesicht. Das Eigentätige im Terror hat ein Gesicht bekommen. Hat auch eine Beschreibung bekommen. Dieser Täter, der es gewesen sein soll, ist 1957 geboren, braune Augen, kommt aus Saudi-Arabien, etc., etc. Sie haben vielleicht auch, wie ich, im Nachhinein dann gelesen, dass diese Al-Qaida, die es gewesen sein soll, dass es die so nie gegeben hat und auch heute vielleicht gar nicht so gibt, wie man sich das vorstellt. Aber wir brauchen einen Täter, um dem Terror etwas entgegensetzen zu können. Wenn wir nicht wissen, woher der Terror kommt, müssen wir uns vorstellen, wie er ausschauen könnte, wer der Täter sein könnte. Und Osama bin Laden erfüllt diese Rolle hervorragend. Das ist für die weiteste Welt der Kopf dieses Terrors. Das ist das Eigentätige im Terror. Er verkörpert das. Auf diesen Daten, die ich von der Website des FBIs ausgelesen habe, da ist interessanterweise Occupation Unknown. Den Osama Bin Laden gibt es, aber was er eigentlich macht, seine Beschäftigung, weiß das FBI nicht. Nur so am Rande. Es kommt bei diesen Fragen des Eigentätigen auch immer zu unfreiwilligem Humor. Weil die Beschreibungen des Eigentätigen können nie so umfassend sein, wie wir es gerne hätten. Beim Eigentätigen ist auch wichtig in dieser Phänomenologie des Eigentätigen Beschreibungen wie, wo ist es? Im rechten Teil unten, Bemerkungen über diesen Täter. He is left-handed, er ist Linkshänder. And walks with a cane. Er geht mit einem Stock. Dieser Täter sticht heraus aus der Welt. Man erkennt ihn ja. Der war's. Man kann ihn eruieren. Das ist das Ziel. Auf der Suche nach dem Eigentätigen. Auf der Suche nach einer Antwort. Wer war's? Es ist sehr, sehr spannend, das Eigentätige durch die Geschichte zu verfolgen, sich Gedanken zu machen, was für Formen gibt es, was für Formen von Antworten gibt es. Wenn wir etwas wissen wollen über die Welt, die Menschen haben seit Jahrtausenden immer verschiedene Antworten formuliert. was Sie soeben gehört haben und jetzt hoffentlich noch einmal kommt. Ja. Schöpfung von Heiden, die uns einen Eindruck gibt von so einer umfassenden, ausgearbeiteten Antwort auf eine große Frage. Gott hat die ganze Welt geschöpft. Er hat die Formen auf der Welt gestaltet. Am Anfang war keine Form. Gott hat die Welt gestaltet aus seiner Form heraus. Er ist der Inkubator der Form. Er gibt sie heraus als Ausdruck seiner selbst und zu ihm kehrt sie zurück. Das ist ein sehr alter Diskurs über Formgeneration, und die Form kommt aus einem Ursprung aus Gott heraus in die Welt und wieder zurück. Ich möchte diese Form von Antwort nicht werten, sondern vergleichen, beobachten und sie auch konfrontieren mit anderen Formen als dieser. Ich gehe zur nächsten. Die Struktur. Es ist der Held. Der Held, der in einer kleineren Geschichte verantwortlich ist, der die Geschichte gestaltet. Nur den Rahmen dieser kleinen Geschichte, nicht der ganzen Welt, sondern nur im kleinen Rahmen. Das ist eine neuere Version von Antwort, die wir in der Philosophiegeschichte verfolgen können, mit dieser Herausbildung des Subjekts bei Odysseus oder in der Renaissance, wo es darum geht, dass der Mensch etwas tut und an die Stelle Gottes tritt in den Erklärungen für das Geschehen auf der Welt. Nach wie vor existieren solche Antworten parallel und auch die Eigentätigkeit im Bereich der Materie, wie sie Naturwissenschaftler beobachten, ist nach wie vor interessant. Nicht nur für das Kind, an dem der Ball vorbeirollt, sondern auch für die Naturwissenschaft und auch religiöse Vorstellungen, die das Eigentätige irgendwo in der Welt verorten, die es dort wahrnehmen und sagen, die Materie ist voll Leben. Hier geschieht etwas. Heutzutage beschäftigt sich die Wissenschaft mit dem Eigentätigen in einem abstrakten Bereich und spricht zum Beispiel von autopoietischen Systemen und von Systemen im Allgemeinen. Ich habe für Sie hier ein System visualisiert. Das war eine Tonaufnahme eines Applauses, wie es vielleicht in sozialen Systemen mal passieren kann, dass ein System eine höhere Ebene bildet, auf dem Zeichen produziert werden. Ein System ist ein großes Eigentätiges, etwas Komplexes, etwas Neuzeitliches. Dies also Varianten von eigentätigen Formen. Im Grunde genommen sind es immer Erzählungen über etwas. Es sind immer Handlungsberichte. Wer hat etwas gemacht? Der Gott war's, der Held war's, der in diesem Weltausschnitt gestaltet hat, verantwortlich ist. Das Eigentätige ist dazu da, zu erklären. Wenn wir eine Erklärung suchen, eine Letztbegründung für etwas, gehen wir eine Kausalkette zurück, bis wir dorthin kommen, wo sie anfängt. Dorthin, wo der unbewegte Beweger steht, wie Aristoteles es genannt hat, und den ersten Kick gibt. Die erste Kugel, Pendelkugel anstößt und sich die Kausalität in die Welt hinein fortsetzt. Das ist das Eigentätige im Sinne der Letztbegründung. Die ganze Wissenschaft operiert mit Varianten des Eigentätigen in verschiedensten Formen und steht immer wieder vor dem Problem, nicht in ihre plumpen Varianten hineinzufallen und zu plumpe Erklärungen zu geben. Man will es ja umfassend und komplex darstellen, was auf der Welt passiert. Aber im Grunde genommen ist man immer wieder an diese Form des Eigentätigen, an diese Grunderzählmuster gebunden, denn, das ist meine Überzeugung, Denken setzt voraus, dass ich mit dem Eigentätigen operiere. Ich brauche, um zu denken, etwas, das ich vor mir sehe und das eigentlich so ist wie ich. Etwas, was ich wahrnehmen kann. Denken Sie an Kant, der sagt, ich kann nur das wahrnehmen, was auch mir quasi entspricht. Jedes Lebewesen kann nur das denken, was es selber auch in sich trägt oder von sich kennt. Also Denken geschieht immer mit einer Form, die uns auch entspricht, die wir wahrnehmen können. Eine Einheit, die eben handelt. So wie wir, wie ein Subjekt etwas tut. Die Konstruktivisten heutzutage, die würden sagen, ja, das ist bestens beschrieben mit der kognitiven Psychologie von Piaget, mit einer soziologischen Theorie von Günther Dux. Der sagt, ja genau, das Denken vollzieht sich immer in einem subjektivischen Schema. Es geht immer um Subjekte. Und wie Sie aus dem Deutschunterricht wissen, wir haben dieses subjektivische Schema im Satzbaumuster der deutschen Sprache sehr schön realisiert. Jeder Satz besteht aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Wir können gar nicht anders sprechen und auch denken als in Subjekt, Prädikat, Objekt. Wir brauchen Subjekte. Wir brauchen Subjekte, wenn wir etwas beschreiben wollen. Etwas, das etwas tut. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, schon, aber in den asiatischen Sprachen ist es doch anders. Das ist so eine Frage, wo ich darauf immer die Antwort bekomme, ja, es ist anders, aber im Prinzip hat man auch dort einen Handlungskern. Es gibt auch dort so etwas wie Eigentätiges, auch wenn es anders ausschaut. Es gibt dann dort vielleicht nicht das Subjekt, das etwas tut, sondern es gibt das Lächeln. Das Lächeln, das lächelt. Nicht mit Augen und Gesicht vielleicht, aber ein Lächeln, das auch da ist, aktiv da ist, auch eine Einheit, die wir uns vorstellen, die vielleicht diffuser ist, aber doch ein Aktionszentrum. In der heutigen Theorielandschaft finden Sie auch die Aussage, ja, Denken ist sowieso immer selbstreferent. Immer wenn wir denken, welche Systeme auch immer am Denken und Operieren sind, sie operieren immer selbstreferent, das heißt in Bezug auf sich selber. Der Rechner operiert immer mit 0 und 1. Das, woraus er besteht, ist auch das, was er verarbeiten kann, die Eigenform. So gesehen ist das Eigentätige die Grundform des Denkens für uns Menschen. Die Varianten von Erzählungen, von Erklärungen, die kann man ein bisschen systematisieren. Ich habe hier eine Version von Günther Dux, dem deutschen Soziologen, der übrigens in Wien jetzt lebt, aufgegriffen. Und möchte Ihnen die hier präsentieren als Unterschied zwischen der Ursprungslogik des Denkens und der Prozesslogik des Denkens. Ursprungslogik heißt, wenn ich eine Antwort finde, dann ist sie immer entsprechend dem Schöpfungsmythos. Wer hat das Ganze gemacht? Der eine Schöpfergott. Woher kommt alles? Aus diesem einen Ursprung. Es kommt aus einer Quelle. Das ist die Ursprungslogik. Es kann der Gott sein, oder der Held, oder ein Ding, ein einzelnes was. Heute versuchen wir, die Antworten komplexer, offener zu formulieren und sprechen so mit den Worten von Günther Dux in einer Prozesslogik. Spätestens seit Hegel wissen wir, unsere Antworten, die sollten nicht so simpel monokausal sein, wir sollten doch versuchen, in Prozessen zu denken, in dialektischen Abfolgen, in der Abfolge zum Beispiel der Französischen Revolution, es gab einen Zustand, eine Gegenreaktion, die Revolution und die Gegenreaktion auf die Gegenreaktion und so geht das weiter in einen nimmerwährenden Prozess. So eine Prozesslogik wird in der Beschreibung von Systemen versucht, die funktional-relationale Analyse, die versucht, Bezüge und Abfolgen, Schritte zu beschreiben, versucht, prozesslogisch zu sein. Aber meine These, wie auch immer, in welcher Art von Logik Sie auch immer etwas versuchen zu beschreiben, Sie kommen nicht ohne das Eigentätige aus.
Kommt und besucht mein Baumapapa. Es macht viel Spaß mit der Familie Baumapapa. Wir machen jetzt die Baumapapa. Können sich ändern, wie sie wollen.
Dünn oder dick.
Kurz oder lang. Und besucht mein Baumapapa.
Baumapapa, Baumamama, Baumabella, Baumaletta, Baumarix, Baumabum, Baumabu, Baumakuss, Baumalala.
Die Barber-Familie verkörpert das, was ich mit dem Eigentätigen meine, fast am besten. Das sind Einheiten, die alles tun können. Die können in allen möglichen Gestalten auftreten und die können für alle Situationen etwas tun. Sie erinnern sich vielleicht an eine Episode, wo ein Gepard ausbricht. Barber-Papa stülpt sich über den Gepard wie ein Käfig. Die Situation ist geklärt. Barberpapa hat es geregelt. Der Barberpapa, der kann auch in einer modernen Variante wie ein System sich zeigen. Das ist die moderne Variante des Eigentätigen, aber es bleibt immer strukturell eine ähnliche Antwort. Es kommt dabei vor allem auf die Frage darauf an, wie viel nehme ich in meinen Fokus, wie viel von der Welt will ich denn erklären? Ich habe hier in Anlehnung an die frühere Fernsehsendung 1, 2 oder 3 einen pinkfarbenen Rahmen verwendet. Sie haben es vielleicht verfolgt, diese Serie. Jeweils war ein Kamerakind beauftragt zu filmen und wenn das Bild vom Kamerakind gekommen ist, dann gab es einen pinkfarbenen Rahmen um das Fernsehbild. Hier habe ich das auch verwendet und hier nehmen wir einmal das Kamerakind Sergio, nicht despektierlich gemeint, ich bin ein großer Verehrer von Sergio Leone und seinen Filmen, das geht um den Western-Regisseur, der wie alle Berichterstatter von Helden den Helden in den Fokus nimmt. Hier haben wir den Helden im Fokus. Wir wollen den Ausschnitt um ihn herum erklären, er ist im Zentrum. Wenn Sie ein anderes sozusagen Kamerakind nehmen mit einer anderen Kamerabrennweite-Einstellung, dann kann das Bild anders ausschauen. Nehmen wir das Kamerakind Niklas, den Soziologen Niklas Luhmann, der wählt einen ganz anderen Ausschnitt der Welt. Der will nicht einen einzelnen Helden beschreiben, der will wissen, wie das Ganze ausschaut, die ganze Gesellschaft. Der fokussiert die Wirtschaft, die Religion, das Recht, das System Familie. Und insofern ist das eine andere Variante des Eigentätigen, das hier gezeigt wird. Eine Paradedisziplin der Berichterstattung über das Eigentätige ist der Krimi. Wer war es? Wer war der Mörder? Der Detektiv will es rausfinden und hat seine liebe Mühe dabei. Die Begegnung mit dem Eigentätigen ist oft stressreich. Wir müssen da vielleicht auch einen Whisky trinken, eine Zigarette rauchen oder wie Kommissar Maigret ab und zu ein Bier, um die Nerven zu beruhigen oder einen Weißwein. Das ist dann die andere Seite des Eigentätigen. Wie wirkt es auf uns? Was müssen wir tun, damit wir ihm standhalten können auf dieser Suche? Und es gibt da auch Helden wie den James Bond, dem das nicht so viel auszumachen scheint. Auch das ist offenbar möglich. James Bond, der schafft es, der Sieger zu sein. Er begegnet der Welt und bleibt als Sieger übrig. Das ist das, was der Mensch will. Wir wollen Subjekte sein, wir wollen uns vor der Natur nicht fürchten, wir wollen unsere Ängste überwinden. James Bond zeigt, dass das auch Spaß machen kann. So überlegen ist er. In älteren Geschichten ist es üblicherweise eine One-to-One-Situation. Ein Einzelner stellt sich dem Eigentätigen, will es besiegen, um selber als Eigentätiges übrig zu bleiben. Die klassische Heldenkonstellation, wie wir es in Ritterromanen haben. Die beiden preschen aufeinander, die Lanzen zerbrechen. Einer bleibt als Sieger übrig. In neueren Varianten braucht es manchmal schon zwei. Es bilden sich Teams. Denken Sie an Krimiserien, wo wir oft ganz nette Teams haben, wo noch viel nebenher passiert und diese Heldengeschichten etwas anders ausschauen. Und in neuesten Geschichten ist auch ein Team nicht mehr genug. Da braucht es ganze Systeme, auch technische Systeme, die sich dem Eigentätigen stellen und beweisen wollen, dass wir als Menschen die Nase vorn haben. Sie können das auch lesen als Entwicklung der Geschichte der Logik, von einer einfachen Logik, einer zweiwertigen Logik, in Richtung auf eine höherwertige Logik, das heißt eine dreiwertige oder mehrwertige Logik. Das ist auch in dieser Entwicklungsgeschichte inklusive. Von der One-to-One-Situation zu systemischen Situationen, in denen die Information auf eine neue Emergenzebene kommt. Sie sehen, wir können in dieser Besprechung hier beliebig kompliziert sein oder auch nicht. Meine These, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, es geht immer um dasselbe, es geht immer um die Untersuchung von Geschichten des Eigentätigen, wenn wir denken und erklären. Und es geht auch immer darum, diese Geschichten und Erklärungen zu verbessern. Und besser werden die Geschichten, wenn wir nicht nur auf eines schauen, sondern auf zwei. Denn das Geschehen in der Welt geht in der Regel ja nicht nur von einem aus, sondern geschieht immer in Bezügen, wie Hegel das gelernt hat in der Beobachtung von Beziehungsereignissen. In der Liebe hat er gemerkt, es sind immer zwei, wenn etwas passiert. Sonne und Schnee reagieren aufeinander, der Fuchs und der Hase, der Wind und der Stein und auch zwei Herzen, wie Sie wissen. Es sind immer zwei beteiligt. Das heißt, wenn ich jetzt als Wissenschaftler meine Erklärungsweise verbessern möchte und nicht in dieses Bias-Problem des subjektivischen Schemas fallen möchte, dann versuche ich am besten dialektisch zu denken, in zweier Bezügen. Jedenfalls in Bezügen, die diese Subjekt-Objekt-Situation auflösen. Sei es zum Beispiel mit einem phänomenologischen Ansatz von Husserl oder wie auch immer, dass ich aus diesem einfachen Denken rauskomme in Bezüge, die sich fortpflanzen. Das war mein erster Bericht. Ich entschuldige mich, wenn ich für Sie jetzt auf verschiedenen Levels hin und her gehüpft bin, Sie vielleicht teilweise etwas verwirrt habe, aber ich bin froh, wenn Sie mit mir weitere Fragen klären. Ab jetzt.
Ja, vielen Dank. Die Diskussion ist somit eröffnet. Ich würde Sie bitten, ins Mikrofon zu sprechen, weil wir auch den Kepler-Salon immer aufzeichnen, damit er dann auch später im Internet nachgehört werden kann. Gibt es Fragen von Ihrer Seite gleich? Dann würde ich einmal eine erste Frage stellen. Vielleicht, ich habe notiert und auch bei unserer Vorbereitung mir das schon selbst versucht zusammenzureimen. Das Eigentätige ist eine Einheit, die etwas tut. Und ich habe ein naturwissenschaftliches Gymnasium absolviert, hatte später dann überhaupt nichts mehr mit Naturwissenschaft am Hut, auch nicht in dieser Zeit. Also es war für mich eher eine Strafe. Das Einzige, das ich mir gemerkt habe, war, also aus der Physik jetzt, wenn etwas geschieht, dann steht dahinter eine Kraft und eine Kraft kann nie verloren werden, sondern wandelt sich immer um in eine andere Kraft. Also so, man hat eine Energie und die Energie geht nicht verloren, sondern wandelt sich um in eine andere Energie. Und diese Energie ist ja auch irgendwie der Anstoß, dass etwas passiert. Jetzt habe ich mir überlegt, da muss ja beim Eigentätigen eine Energie dahinter stecken. Ja? Also wenn man jetzt das erste Beispiel, das du genannt hast, hernimmt und sich denkt, der Mensch steht im Wald und es raschelt und ich muss mir dann überlegen, wie reagiere ich? Ist es der Gott und ich falle auf die Knie und freue mich? Oder ist es ein wildes Tier und ich muss wegrennen? Dann ist für mich jetzt die Frage, ist es die Energie, kommt die aus der Natur und sagt mir, renn weg? Ist es ein Instinkt, nachdem ich handle, oder ist es sozusagen der Intellekt, der mich nachdenken lässt, bleib stehen, es könnte auch ein Gott sein, der zu dir heruntersteigt. Also wie kann man sich wie wird diese Einheit mit Kraft versorgt? Oder wie schaut die Kraft dahinter aus?
Ja, ich denke, wir können versuchen, die Welt in Ebenen zu strukturieren und wir werden feststellen, es kommt halt darauf an, auf welcher Ebene ich gerade operiere und auf welcher Ebene ich gerade wahrnehme. Die Naturwissenschaft fokussiert in der Regel materielle Vorgänge, die möglichst wenig komplex sein sollen. Wir versuchen, die möglichst zu reduzieren auf etwas Einfachstes, Materielles und versuchen, kleinste Teilchen unter das Mikroskop zu kriegen, die dann eben etwas tun, die Energie haben und somit etwas tun. Wir versuchen zu verfolgen, was ist mit diesen Teilchen geschehen. Sie sind nicht mehr eindeutig eruierbar, aber trotzdem flitzt da etwas herum und hat Energie. Ich kenne mich leider in der Physik zu wenig aus, aber was mir Physiker erzählen, ist, dass das tatsächlich ihre Themen sind, das Eigentätige zu beobachten, zu verstehen, was passiert auf dieser Ebene, dieser Wissenschaft. Wenn wir die Ebene wechseln, dann kommen wir in die nächsthöhere Stufe von Biologie und Medizin und stellen dann dort fest, ja, da passiert auch etwas in einer Qualität des Lebens, das sich dann zusammensetzt aus diesen physikalischen Teilchen. Und auch hier ist die Frage, was ist dieses Geheimnis des Lebens? Was ist das, was hier passiert? Wo ist es wirklich? All diese Moleküle, die ich hier feststellen kann, die scheinen Energie zu haben, da passiert etwas tatsächlich, aber woher kommt es wirklich, ist meines Wissens nach wie vor nicht wirklich beantwortbar. Man sagt, man ist jetzt nah dran, man wird sagen können, was Leben ist, aber wo ist es genau erwirbar, ist auf jeder Ebene immer wieder eine spannende Frage, wo kommt diese Energie her? Man kann einfach nur sagen, sie ist da, ich kann sie hier beschreiben und dort auch.
Ein Moment bitte, ich gebe Ihnen das Zeit.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es also rüberbringen werde, weil die Fragen, die Sie da gestellt haben, ich habe sie mir als Kind nicht gestellt. Also die Bälle, die vorbeigerollt sind, vielleicht war ich ähnlich gebaut wie Sie. Ich habe mir es wirklich nie gestellt, die Frage, warum der vorbeirollt. Ich habe also all diese, ich habe also dann bei Goethe gefunden, ich habe da studiert, der hat das so schön formuliert, das hat mich eigentlich auch gefreut, wie schön er es formuliert hat, dass man einfach da an die Grenzen des menschlichen Geistes stößt. Und da gibt es Leute, die dann mit Religion antworten, mit Glauben antworten. Das sind also Bereiche, wo ich eigentlich nicht gestört bin in meinem Denken, macht nichts, kenne ich mich aus, kann ich nicht, das ist eine größere Dimension. Wo ich also in meinem Leben auf Grenzen gestoßen bin, ist das Phänomen der Projektion. Also wo ich geglaubt habe, der andere tut mir was an und dann draufkommen musste in einer Supervision, oje, ich habe projiziert. Oh Gott, also das war für mich eher eine Rolle, wo ich plötzlich zum Täter wurde und ursprünglich die Annahme hatte, der andere hat mir was angetan. Also wo ich meine Projektion, also damit umzugehen, das irritiert mich. Mhm. Im Umgang mit Mitmenschen. Dass ich nicht der Schöpfergott bin und dass ich das wahrscheinlich nicht in diesem Menschen, vielleicht in, also das habe ich abgehakt. Aber jetzt als Erwachsene hätte ich gerne einen Zugang zu diesem Phänomen. Wo projiziere ich? Und wo ist also diese Grenzen zwischen ich und du und wie gehe ich damit um?
Ich denke auch, das sind so, es ist im Grunde genommen ein Muster, das in uns wirkt, ein Erkenntnismuster. Ich nehme wahr den anderen als Täter, aber in einem tieferen Gespräch darüber erkenne ich dann, dass das eben genau ein Wahrnehmungsmuster ist. Und ich muss auch sagen, ich kann mich nicht erinnern, wie das als Kind war, als ich einen Ball vorbei rollen gesehen habe. Aber wenn ich heute Kindern zuschaue, dann sehe ich immer wieder diese Ambivalenz. Also sind wirklich sehr kleine Kinder. Und das kommt natürlich aus dem Erleben heraus, dass zuerst einmal für ein Kind alles, was passiert, von einer Person ausgeht, von einer Bezugsperson, die mich füttert, die hier ist, Schatten wirft, Laute erzeugt, sodass ich dann diese Erfahrung, diese erste Erfahrung von Ereignis in der Welt, dass ich die übergeneralisiere und dann im Rest des Lebens weiter verwende. Man kann auch sagen, gut, diese Übergeneralisierung, die fußt jetzt auf diesem vielleicht visuellen, akustischen Eindruck. Was war denn davor, als das Kind noch nicht außerhalb des Mutterleibes war? Da gibt es eine kleine Theorie von Thomas Macho, der dafür den Begriff des Objektes geprägt hat. Das Kind im Mutterleib hat sich noch nicht in Subjekt-Objekt-Beziehung wahrgenommen, sondern in einer Welt aus Objekten gelebt. Da gab es weder Subjekt noch Objekt, aber eine umfassende Akustik, in der Objekte schwammen. Und aus diesem Kindesobjekt wird dann später das Subjekt, das dank seiner Bezugsperson lernt, dass es ein Subjekt ist und sich spiegelt etc. Das wollte ich noch nachfügen zu dieser Vorgeschichte.
Ich würde gerne noch eben einen Punkt ansprechen, den Sie auch selbst dann abschließend gemacht haben, wo Sie gemeint haben, Sie seien auf sehr vielen Ebenen, haben Sie sich dieser Frage des Eigentätigen angenähert. Und mir ist, um ganz ehrlich zu sein, nicht ganz klar geworden, wie diese Ebenen zusammen funktionieren. Und dadurch ist für mich auch sozusagen das Konzept des Eigentätigen sehr vage geblieben. Also dann mir fehlt ein bisschen die Präzision, um klarer zu verstehen, wie sozusagen was einerseits jetzt sozusagen das Eigentätige, eigentlich vor allen Dingen was das Eigentätige an Gewinn bringt als Konzept. Mhm. Weil ich kann mir sonst eben auch sozusagen, ich kann mir Kausalität zum Beispiel vorstellen, das gibt es ja als Konzept und es gibt ja einiges von dem, was Sie präsentiert haben, sind ja auch so Fragen von Zuschreibung von Kausalität. Gott erschafft die Welt oder eben man sieht das Rascheln im Wald, da gibt es sozusagen eine Kausalitätszuschreibung unterschiedlicher Art, je nachdem, in welchem Denksystem ich mich bewege. Oder es gibt auch andere Formen, sozusagen Subjekt-Agency, Agency-Zuschreibungen an Subjekte. Das gibt es auch jetzt als Konzept und da wäre ich eigentlich interessiert zu wissen, was jetzt sozusagen die Eigentätigkeit als Konzept für mich jetzt als sozusagen Mehrwert bringt, im Gegensatz zu diesen anderen Konzepten, weil sonst könnte ich ja die anderen Konzepte verwenden und müsste jetzt nicht sozusagen ein neues Konzept für mich sozusagen annehmen. Und die zweite Frage, gerade wenn ich mir diese anderen Konzepte ansehe, so wie Kausalität und Agency, ist mir zum Beispiel ganz gar nicht klar geworden, wie die Eigentätigkeit der Systeme funktioniert. Ich meine, Sie haben das ganz kurz angedeutet mit dem Applaus. Und dann haben Sie eben diesen Rahmen von Luhmann präsentiert, der sehr differenziert, sozusagen jetzt sozusagen den Helden und dann den Luhmann. Aber der Luhmann, da gab es eben Wirtschaft, da gab es die Gesellschaft, da gab es die Religion, sehr stark differenzierte Bereiche, die gerade in der Systemtheorie ja auch in einer sehr komplexen Art und Weise miteinander interagieren und die jetzt plötzlich auch sozusagen als System eigentätig sein sollen. Und das war mir auch nicht ganz klar, wie das funktionieren sollte. Also das wären die beiden Fragen.
Jetzt wirst du zur Frage nach dem Wert des Begriffs. Ich denke, mein Zugang ist, wie Sie vielleicht festgestellt haben, Phänomenologien zu sammeln, zu vergleichen. Das gebe ich zu, das macht mir Spaß. Hat aber letztlich seinen Wert, wenn wir daraus Form erkennen, Grundformen, die dann auch für eine philosophische Diskussion Wert bilden, wenn es darum geht, zwischen verschiedenen Diskursen eine Brücke bilden zu können. So wie es Ende der 90er diskutiert worden ist von zum Beispiel Wolfgang Welsch, der am Ende seines dicken Buches über die Vernunft gefragt hat, was tun wir bloß, wie bringen wir diese verschiedenen Vernünfte zusammen? Oder wie Lyotard das beschrieben hat, der Bootsmann, der zwischen den Inseln der Vernunft sollte herumfahren, welches Schiff kann er denn benutzen? Was ist das für ein Schiff, für ein Gefährt, mit dem man von der einen Vernunft zur anderen kommt, vom einen Diskurs zum anderen Diskurs? Ich glaube, dass wir dieses Gefährt, dieses Schiff in Form von so einem Begriff haben, dass wir diesen Begriff des Eigentätigen verwenden können, um Diskurse zusammenführen, dort, wo sie nämlich minimalst gekoppelt sind, dort, wo sie die minimale Schnittmenge haben. Ich glaube, dass das dieser Begriff des Eigentätigen ist. Und Sie können auch mit Recht sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt ein Begriff ist. Hat auch Peter Sloterdijk zu mir gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihm gesagt, ich bin mir auch nicht sicher. Wie auch immer, es ist ein Arbeitsbegriff. Und das ist auch der ganze Anspruch. Das mal zur ersten Frage und möchte an die zweite anschließen, an den Begriff des Systems, der mir vor allem geläufig ist, das der Systemtheorie Luhmanns, wo es um das autopoetische System geht, um das ursprünglich in der Biologie gedachte System von Maturana und Varela, den beiden chilenischen Biologen gedachten Systems, die ja damit das Phänomen des Lebens beschrieben haben. Autopoetische Systeme sind lebende Systeme, schlicht und einfach. Die nehmen etwas aus der Umwelt, integrieren sie in sich und entwickeln sich so weiter und halten sich am Leben. Das heißt, sie essen. Ganz banal gesagt, sie essen etwas und bleiben so am Leben. Luhmann hat diesen Begriff ausgeweitet, quasi übergeneralisiert, weil er gemerkt hat, dass auch soziale Systeme so funktionieren, dass die auch etwas aus der Umwelt nehmen, auch in sich integrieren. Wir nehmen zum Beispiel englische Lehnwörter und integrieren sie in unsere Sprache, wo sie dann weiter funktionieren. Diese Systemtheorie in dieser Art ist für mich hochinteressant, weil es dabei ja die ganze Zeit eben um das Phänomen der Eigentätigkeit geht und dieses Geheimnis, was ist es, was da agiert, was ist es, was sich da entwickelt, wie entwickelt sich das, welche Formen bildet es aus. Und weiß nicht, habe ich Ihnen schon etwas beantworten können? Für mich ist der Begriff der Autopoiese extrem faszinierend, weil der auf einer maximalen Reflexionshöhe angesiedelt ist. Und ich möchte mit dem Begriff des Eigentätigen in der Nähe sein und da eine Nebendiskussion führen, die damit zu tun hat, auf einer ähnlichen Ebene, auf einer Ebene eines Metabegriffs, der auch einen universalen Anspruch hat.
Ich bin jetzt ziemlich verwirrt, weil Autopoiesis heißt ja ungefähr so viel wie Eigentätigkeit auf Deutsch. Was jetzt da der Unterschied ist zwischen den beiden Begriffen?
Ja, also ich habe in meiner Begriffsbildung versucht, möglichst andere Traditionen loszuwerden, um den Begriff zu neutralisieren. Ich habe anfangs operiert mit das Selbsttätige, das Eigendynamische etc. Und alle diese Begriffe, die haben Implikationen. Also beim Autopoietischen, da kommen Sie halt irgendwann auf diesen Rückbezug auf lebende Systeme. Und so geht es mir. Wenn Sie sagen selbsttätig, dann impliziert das etwas Subjekthaftes, das Selbst, das möglicherweise sogar eine Seele hat oder was auch immer. Oder wenn Sie sagen eigendynamisch, dann impliziert das eine Bewegung von einem Ort an den anderen, wo etwas einwirkt, eine Dynamik. Das sind alles Begriffsgeschichten, wo ich gemerkt habe, das stört mich in meiner vergleichenden Arbeit. Ich will nicht meinen Fokus anfangs schon auf etwas einschränken. Ich will doch möglichst versuchen, zwei differente Diskurse zusammenführen zu können, ohne sie zu verfälschen. Also das fremde Denken und das eigene Denken möglichst in einem offenen Raum zusammenzuführen. Deshalb habe ich versucht, den Begriff möglichst offen zu gestalten. Und deshalb ist er natürlich auch unscharf, wie Sie sagen.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar beim Held ist die Welt insofern einfach, der steht im Zentrum und rundherum ist das Chaos. Und wenn aber der jetzt eine Beziehung eingeht mit irgendwem, entsteht dann irgendwann einmal ein neues eigentätiges System aus zu Adam Jahren? Oder wo ist da der Anfang, ab wann ein neues eigentätiges Ding entsteht?
Na, heutzutage gibt auch die Wissenschaft zu, dass wir nur einen bestimmten Raum überblicken können, nur Antworten für einen bestimmten Raum geben können. Und es gibt immer ein Davor und wird auch ein Danach geben, das wir nicht überschauen können. Also wir müssen, das ist auch die Qualität von Wissenschaft, wir isolieren einen Bereich und versuchen darin dann sauber zu arbeiten. Wenn Sie jetzt sagen, was passiert, wenn da zwei zusammenkommen, ja, das ist dann die Fortsetzung der Geschichte, die wieder erzählt werden müsste.
Wird das dann ein neues, eigentätiges System? Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt zwei Einzelne habe oder ob ich dann sowas wie eine Beziehung habe. Kann man das dann zu einem Eigentätigen machen? Oder irgendwo gibt es ja sicher eine Grenze. Wenn ich ein Team habe, das dann was macht, das kann man...
Ja. Ich glaube, im menschlichen Denken gehen wir immer davon aus, dass es ein momentanes Eigentätiges gibt. Etwas, was im Moment dominant ist. Und dann jetzt mit Hegel wieder abgelöst wird in einer nächsten Phase. So als Grundschema, ich weiß nicht, gibt es sicher auch die Vorstellung von Verschmelzungen, Systeme, die phagozytieren oder sonst etwas tun, teilen, wie auch immer. Ich habe mich mal auf das Eigentätige als Einzelnes fokussiert, das ist auch schon schwierig genug. Aber ich denke, Sie haben da noch Ansätze, die für mich dann interessant sind. Wenn Sie danach noch mit die näher beschreiben könnten, bin ich Ihnen dankbar.
Ich würde da gern ganz kurz einhaken, Simon, dennoch, weil als ich den Täter las, kam mir, also im Titel auch der heutigen Veranstaltung, kam mir ein Zitat aus Masse und Macht von Canetti, wo es ihm um die Frage der Masse und der Täterschaft geht. Und da sagt er dann, ein gemeinsam getilgter Mord ist der Masse unwiderstehlich. Also wenn es ein Feindbild gibt und man kann jetzt töten und man kann niemanden sozusagen als Täter identifizieren und es ist die Masse, dann kann die Masse laut Canetti dem nicht widerstehen und muss diesen Mord verüben. Jetzt komme ich wieder vielleicht ein bisschen zu dieser Täterschaft, die eben im Titel ist, aber oder zur Masse, ich frage mich dann eben, und das geht ein bisschen in Ihre Richtung auch, wenn viele Eigentätige sich finden, aus welchem Grund auch immer, und eine Masse bilden, kann man dann sagen, es gibt ganz viele eigentätige Messeinheiten, die sich überlagern. Das ist eben so, wo ich mir dann denke, da muss ich jetzt, ich habe mir das versucht aufzuzeichnen, ein Eigentätiges, zwei Eigentätiges, überlagern sich die, sind die nebeneinander, beständig, oder wird es zu einer ganz neuen Einheit, die aufeinander und miteinander Bezug nimmt, weil es ja so, wie du vorhin beschrieben hast, das Eigentätige mit anderen Eigentätigen ständig in Bezug ist. Das heißt, ein System, auch mit Luhmann gesprochen, hatte viele eigentätige Einheiten und operiert dann auch wiederum jeweils extra mit eigentätigen Einheiten der anderen Systeme. Das heißt, es hat eine Komplexitätsebene, die für mich dann sich so darstellt, verdichtet es sich, überlagert es sich und ich komme wieder auf den Begriff dieser Kraft zurück, die da dahinter steckt. Also wenn man sich das jetzt runterbrechen würde in eine Einheit, die was tut, dann tun viele Einheiten was und dann ist die Frage, wie reagiert das viele aufeinander. Ne? Und das ist ja eigentlich, wir sitzen jetzt auch hier und viele eigentätige Einheiten agieren oder interagieren. Das heißt eben, wie geht es weiter?
Also ich glaube, dass die Systemtheorie zur Kenntnis nimmt, dass nur das System Ganze die Energie hat, die Kausalität in sich trägt und dass die einzelnen Elemente, die darin zusammenhängen, dass sie eben nicht eigentätige Einheiten sind, sondern dass das System Ganze eigentlich das ist, was die Energie trägt. Also wenn ich als Systemtheoretiker arbeite, dann nehme ich eine Innenperspektive ein, wo ich im System drin versuche, das alles darzustellen. Und wenn ich dann mein Buch schreibe, dann schreibe ich mein Buch eben über das Wirtschaftssystem. Und so taucht es dann eben wieder auf wie ein Barbapapa, der dann heißt das Wirtschaftssystem. Also interessant ist für mich dieser Perspektivenwechsel in den Beschreibungsversuchen. Und immer wieder, was immer auch ich tue, ich komme dann immer wieder zu dieser Form des Eigentätigen, wo ich dann einen Mund, zwei Augen drauf zeichnen kann und schon steht es wieder da, auch wenn ich ihm entkommen wollte mittels hochkomplexe Systemtheorie. Weil, dass gleichzeitig mehrere Eigentätige da sind, ist ja nicht möglich, wenn ich sage, es geht um Kausalität. Die Kausalität, die kommt in einem Moment immer nur aus einer Richtung. Das ist ja das Dilemma an Kausalität überhaupt.
Um auf den rollenden Ball zurückzukommen, wenn ich den Satz habe, der Ball rollt, ist jetzt der Ball, der da das Subjekt ist, eigentätig?
Von mir aus gesehen, ja.
Sie haben aber dazu gesagt vorher, das Kind fragt sich, lebt der Ball? Der lebt nicht, oder? Der lebt trotzdem nicht.
Für Sie und mich lebt er nicht.
Aber er ist eigentätig. Das heißt?
Im Moment, wo er rollt, wenn wir vorhin nicht hingeschaut haben und da jemand ihn angekickt hat, müssen wir im Moment sagen, wir wissen es nicht. Im Moment scheint er eigentätig zu sein, ja.
Aber Sie würden dann schon weiter forschen wollen, oder ist also für Sie das ein befriedigender Schluss zu sagen, okay, der Ball ist jetzt eigentätig, er rollt aus, ist halt so. Oder würden Sie dann schon weiter fragen, wie ist er zu dieser Energie gekommen, dass er rollt?
Ja, ja, würde ich unbedingt weiter fragen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass da immer jemand war, der ihn angekickt hat.
Und ist er dann noch eigentätig gewesen, oder kann man das dann revidieren und sagen, der Ball war nicht eigentätig?
Also für mich persönlich war er nie eigentätig. Aber also ich verstehe Ihre Frage, es gibt auch Untersuchungen dazu zum Kausalitätsbegriff bei Aristoteles, wo ihm der Autor Justus Wenzel unterstellen will, dass Aristoteles einen etwas naiven Begriff von Dynamik und Kausalität gehabt hätte. Dass Aristoteles mit seinem unbewegten Beweger tatsächlich etwas so gedacht hat, wie ein Kind es auch denkt, dass auch er noch nicht auf dieser Reflexionshöhe war und auch kindesähnlich über rollende Bälle gesprochen hat, weil da noch etwas von dieser Naturphilosophie drin gesteckt haben muss. Aber ich denke mir, über dieses Denken sind wir im Raum hier hinaus. Und ich glaube auch, dass Aristoteles aus dieser Anschauung schon längst heraus war. Und ja, aber wir können in Momenten von Angst oder was auch immer wieder in diese Anschauung hineinkippen. Es gibt Momente der Unsicherheit, wo ich etwas sehe, mich fürchte, nicht weiß, wie es jetzt ist. Zwei Sekunden später weiß ich es vielleicht, was jetzt hier gerade geschieht. Es gibt diese Momente der Unsicherheit, wo ich rein und raus kippen kann. Und die Wissenschaft hilft mir natürlich, da rauszukommen.
Ja, aber die Frage ist, bis wohin hilft sie, nicht? Weil ich finde das nicht so naiv, nach dem unbewegten Erstbeweger zu fragen. Sie haben ja vorher auch gesagt, es geht irgendwie immer weiter zurück, aber irgendwo steht man ja an. Auch mit dem Begriff des Eigentätigen.
Ja, man steht an. Ich denke, dass Aristoteles diesen Begriff so formuliert hat, um auch verständlich zu sein. Ich denke, Aristoteles hat sehr abstrakt gedacht. Er hat ja eine Logik ausgearbeitet. Er hat die logischen Techniken, Modelle erarbeitet, die wir heute nach wie vor verwenden, diese aristotelische binäre Logik. Und ich denke mir, der hat das halt so genannt, der unbewegte Beweger, weil man sich das vorstellen kann. Aber er hat klipp und klar gesagt, das kann ein Gott sein, das kann etwas anderes sein, das kann alles Mögliche sein, das ist ein Modell. Das ist einfach nur die Position, die wir in einer Logik haben, die am Anfang steht.
Kann man da auch das Schicksal dazu rechnen, oder?
Ja, ich denke mir, wenn Sie, also das ist der Transfer in einen anderen Interesseraum. Das Schicksal, das ich dann auch mir verkörpert vorstellen kann, als die Parzen oder, ja, die etwas bewirken. Ich weiß nicht, wie, was haben Sie für eine Vorstellung vom Schicksal? Haben Sie da ein Bild?
Ja, es wird ja oft als Erklärung verwendet, es war das Schicksal, das mich da und dort hingetrieben hat oder wie auch immer. Es wird ja eigentlich schon richtig personifiziert, ohne dass man ein Bild hat an sich. Ja.
Also zum Schicksal fällt mir nur ein, dass es am Anfang, zumindest sagt man so, den Ausgangspunkt im Denken nimmt. Und nach dem Denken, glaube ich, so geht es weiter, folgen die Worte, danach die Taten, die Gewohnheiten und so weiter. Also so ob sich in Erinnerung. Ob stimmt? Keine Ahnung.
Das würde, darf ich, oder gibt's jetzt, das würde also heißen, ich denke mir mein eigenes Schicksal, wenn ich jetzt unterm Strich.
Also, so wie es ich in Erinnerung habe, am Anfang steht das Denken, daraus aus den Gedanken ergeben sich Worte, die Sprache, aus dem Gesprochenen wird in der Folge die eine oder andere Tat, aus der einen oder anderen Tat in der Folge werden Gewohnheiten und die Gewohnheiten beklagt oder freut man sich, dass das das Schicksal wird. Weil beklagen oder freuen hängt mit Bewertung, mit der eigenen, denke ich, zusammen. Einmal freut man sich drüber und andere Mal nicht. So habe ich es gehört. Ich bin kein Philosoph.
Ich bin dankbar.
Wie weit ist Eigentätigkeit eigentlich mit irgendeinem Ziel verbunden? Also jetzt, ein Lebewesen hat irgendwo das Ziel, dass es lebt. Sonst, also braucht es für den Begriff irgend so ein kontinuierliches Motiv oder was?
Naja, also das Grundmotiv scheint mir zu sein, die Eigentätigkeit zu erhalten. Dass das der grundsätzliche Sinn ist. Wenn ein Eigentätiges agiert, dann wie das autopoetische System, um am Leben zu bleiben, um weiterhin autopoetisch zu sein, um weiterhin eigentätig sein zu können. Wie der Manager, der sieht, dass die Firma den Bach runter zu drohen geht, alles Mögliche tut, damit es nicht passiert, damit es weiter existiert, damit er weiter handlungsfähig ist.
Das ist so etwas wie Selbstreferenzialität, also das eigentätige Ding, System macht irgendwas, um die Eigentätigkeit weiterhin aufrechtzuerhalten. Ist das so?
Ja, ich denke mir, das kann man schon so sagen. Das ist auch das Interesse dieses Begriffs, genau da zu arbeiten, was geschieht wirklich. Und das ist das Minimum, wo man sagen kann, das geschieht überall. Überall wird versucht, sich zu erhalten, weiter da zu sein. Das ist ja das Prinzip Leben. Wenn man mal versucht zu leben.
Ich hätte jetzt doch noch eine Frage daran. Sagen Sie mal, könnte man den Begriff des Eigentätigen umformulieren in bewegen, in wirken, in verändern, und dann wird sich daraus wahrscheinlich nicht mehr die Frage ergeben, wer hat getan, sondern von wo ist es ausgegangen ab einem gewissen Zeitpunkt der Betrachtung.
Ja, 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 da bin ich sofort dabei. Denn diese Form des Eigentätigen zu beobachten, das ist auch gewissermaßen ermüdend, weil sie ja immer wieder auftaucht. Also sobald ich eben solche Antworten bilde, bin ich auch immer, ist diese Abnutzung da, immer wieder das Eigentätige, immer wieder taucht es auf, wie der Logiker James Spencer Brown gesagt hat, immer wenn ich in einem logischen System eine Ebene tiefer komme, es gibt immer wieder dieses frustrierende Re-Entry of the Form. Immer wieder taucht es auf, ich gehe in den Keller, mache die Tür auf und schon sitzt wieder da das Eigentätige und schaut mich an. Und ich denke mir, Ihre Strategie zu verfolgen, dieses mir eine Dynamik ohne Einheit zu verfolgen, ist sicher sehr erfreulich. Die Frage ist nur, wo kommen Sie hin? Kommen Sie dann nicht auch wieder eben bei irgendwelchen Einheiten an, weil Sie müssen ja dann irgendetwas beschreiben. Es gibt auch Versuche, eben wirklich diesem subjektiven Schema zu entkommen, zum Beispiel mittels Lyrik, sonstigen, also literarischen Strategien, habe ich auch schon versucht, und Beschreibungen anzufertigen, die nicht so leicht zuordnenbar sind, wo es tatsächlich um Zustände, Dynamiken geht, wo kein Subjekt vorkommt. Das ist sehr interessant, aber haben Sie damit schon Erfahrungen gemacht mit solchen Versuchen?
Ich habe nur gerade gedacht, das Bild so vor mir, es beginnt etwas und das wäre so nach meinem Denken jetzt das Lineare. Sie haben aber in dem System ja den Kreis oder die Ellipse gezeichnet. Und dann beginnt es nicht, sondern im Kreis dreht sich's. Und wenn ich lange genug eine Ellipse, die sich auch ausbreiten möge, wenn ich genügend Zeit dem Ganzen gebe, kommt es wahrscheinlich irgendwann wieder zurück. Aber jetzt begebe ich mich auf den Terrain, da bin ich nicht sattelfest.
Ja, meine Versuche, die haben und bestehen bis jetzt darin, die Ebene zu wechseln, nicht in diesem Diskursiven mich aufzuhalten, sondern andere Beobachtungsweisen auszuführen, die mir mit meinem Körper zu tun haben, mit Selbsterfahrung in Form von Bewegungstechniken wie Tai Chi oder Yoga, wo ich auch Beobachtungsergebnisse habe, aber nicht an Begriffe gebunden bin, wo ich erlebe, es passiert etwas, es verändert sich etwas und ich kann das beobachten, ohne an Begriffen zu kleben. Es ist für mich befreiend, weil irgendwann stößt man in solchen Untersuchungen an eine Decke und wird halt paranoid, wenn man überall immer wieder seine Begriffe antrifft und man kommt nicht weiter. Ich denke auch, Musik kann sehr interessant sein.
Bevor ich also diesen Raum betrat, hat für mich der Begriff Täter diese reduzierte Form gehabt, jemand stellt im Entferntesten einmal etwas an. Aber auch jetzt in der Diskussion und auf diese andere Ebene gelangend, wie nahe gibt es, oder wie sehr gibt es bei Ihnen eine Verbindung zwischen Eigentäter, Eigentäterschaft, Eigentätigkeit und Verantwortung. Tätig sein bedeutet auch verantwortlich sein für das, was ich tue. Diese eigentätigen Dinge, Systeme, liegt da irgendwo eine Verantwortung in diesen? für ihr Tun oder für die Konsequenzen ihres Tuns.
Ich denke, dass in unserer Gesellschaft das ein wichtiger Begriff ist, gekoppelt mit Diskussion der Moral. Aber es scheint auch Auswege zu geben aus dieser Diskussion. Es scheint Alternativen zu geben, die vielleicht nicht wünschenswert sind, aber nicht jedes System ist an die Frage der Verantwortung zwingend gebunden, denke ich. Oder es gibt auch einzelne Menschen, die für die Verantwortung keine Kategorie ist, die sich solche Fragen nicht stellen. Aber es ist natürlich der Weg, genau festzustellen, hast du jetzt etwas gemacht oder nicht? Also eigentlich die Verantwortung für mich, die Frage der Verantwortung, genau die, der Untersuchungsweg festzustellen, war der jetzt eigentätig oder nicht? Hat er das jetzt gemacht oder nicht? War er zurechnungsfähig oder nicht? Etc. Das ist eigentlich dieselbe Frage, die ich mir stelle, moralisch eingefärbt, denke ich mir, in einem politischen Sinn, in einem gesellschaftlichen Interesse.
Das heißt, um nochmal vielleicht auf die Frage des Titels zurückzukommen, muss immer ein Täter vorkommen? Eigentlich ja.
Oder? Ich denke schon. Also wir sind alle Täter und wir sind alle gleichermaßen immer wieder Täter und Opfer. Wir sind alle immer wieder in einer neuen Rolle und je nach Perspektive sind wir das eine oder das andere. Die Dame, die über Projektion gesprochen hat, hatte so ein Thema erwähnt. Im politischen Sinn ist es ein Thema. Ich denke, wir kommen nicht aus dieser Analyse heraus, außer wir unterlassen einfach die Analyse. Stellen uns diese Frage nicht. Und handeln einfach nur, ohne darüber nachzudenken. Bis uns jemand damit konfrontiert, dass da doch noch eine Frage gewesen wäre.
Aber es ist ja auch immer der Wunsch eigentlich danach, jemanden zu finden, wenn ich jetzt zum Beispiel an Capron denke oder so, es war ja diese Sehnsucht der Menschen, es kann nicht einfach nur ein Unglück gewesen sein, sondern es muss ja einen Täter geben oder es muss jemand verantwortlich sein für das Unglück. Also ich glaube, man kann gar nicht wirklich gut schlafen oder nicht gut damit zu leben, wenn man nicht irgendwo den Täter oder jemanden gefunden hat, den man dafür verantwortlich auch machen kann.
Ja. Ich glaube auch, dass gerade Massenmedien ja sehr stark diese Muster brauchen und auch bewusst einsetzen. Und ich fürchte auch, dass gesellschaftliche Entwicklung nicht ohne solche Muster auskommt. Dass wenn man Gesetze entwickelt, was auch immer tut, dass man nicht ohne diese Muster auskommt. Man trägt diese Frage des Täters immer mit sich.
Ich habe noch eine Frage. Ich denke mir, wenn jeder dieses Muster in sich trägt, das ist ja etwas, was irgendwie schon früher oder ganz früh begonnen hat. Wenn man sich überlegt, die Geschichten, die man kennt von den Ureinwohnern, wo dann irgendwie die Sonne aufgeht oder untergeht, oder wo beginnt es, wo endet es, was ist das Meer, was bedeutet eben Gott, gibt es einen Gott, wer hat das alles irgendwie erschaffen? Ich glaube, das ist dieser ursprüngliche Wunsch, alles erforschen und erklären zu können, der das Ganze antreibt. Die Frage nach dem Täter.
Ja, und ich denke, dass diese Frage in dem Moment beginnt, wo ich auch selber die Möglichkeit habe, überhaupt Täterschaft wahrzunehmen, wo ich selber auch schon Täter sein kann, wo ich als Kind alt genug bin, um das überhaupt zu erkennen, wo die Menschheit in solchen Geschichten angefangen hat zu denken und nicht mehr aufs Rascheln gehört hat. Und es sind auch immer eben Geschichten, die anziehen, die man weitergibt, Existieren Wert haben, die Informationswert haben, Genusswert haben, wo Sonnenaufgänge drin vorkommen, Welten. Habe ich deine Intention erreicht?
Ist das Eigentätige lernfähig?
Ich glaube, dass es sich weiterentwickelt. Dass es, wenn wir von einer Evolution ausgehen, oder von dynamischen Gedanken wie die von Hegel, dass sich das eigentätig auf neue Ebenen erzeugt. Zurzeit entstehen Informationswelten, die auch wieder in sich eigentätig sind, Medienwelten. Aber ob es lernfähig ist, ich weiß nicht, entwicklungsfähig schon. Luhmann würde sagen, es differenziert sich aus, schafft Subsysteme, wird leistungsfähiger, stabiler.
Also ich hätte zwei Fragen, und zwar die erste ist, der Ball, also dem sprechen Sie ja seine eigentätig, also der ist ja nicht eigentätig in Ihrem Ding. Würden Sie sagen, dass die Eigentätigkeit, also dass etwas eigentätig ist, dass Sie das dazu aus entweder einem oder mehreren Lebenden in dem Sinn, den Sie auf dem zwar chilenischen oder südamerikanischen Forschern da benannt haben, dass Sie das da zusammensetzen muss oder das, was... Oder dass es eine Grundvoraussetzung ist, dass es dafür etwas Lebendes gibt, für ein System oder sonst irgendwas, das eigentätig ist.
Also ich verstehe Biologen so, dass Leben immer als etwas Zusammengesetztes ist, Zellen, dass das immer etwas Zusammengesetztes ist. Aber wenn wir eine Komplexitätsstufe darunter uns die Ergebnisse anschauen, wenn Physiker, dann geht es auch um Dinge, die nicht zusammengesetzt sind. Kleinste Teilchen, die eigentätig sind. Also Eigentätigkeit, die scheint der Welt immanent zu sein. Die scheint, auch wenn wir noch so kleinst möglich mikroskopieren, treffen wir wieder auf Eigentätigkeit.
Okay, gut. Und das Zweite war, dass ich mich, glaube ich, erinnern kann, dass Sie gesagt haben, dass um zu denken, müssen wir etwas wahrnehmen. Im Zusammenhang mit dem Kant, dass wir nur was wahrnehmen können, was sich in uns selbst befindet.
Ja, wir brauchen eine Eigenform,
also um operieren zu können. Also habe ich das falsch verstanden, wenn Sie, ich habe damit auch Sie meinen, damit, dass wir nur das denken können, was wir auch wahrnehmen können.
Ich meine, im Sinne von Sehen.
Im Sinne von, ja, Wahrnehmung, Sinneswahrnehmung, weil ich meine, also die Wahrnehmung ist ja an sich grundsätzlich auf die Sinne.
Nein, nicht auf Sinne beschränkt oder auf Sehen beschränkt, sondern in der Bedeutung, dass ich, wenn ich denke, wenn ich operiere, so wie ein Rechner ja operiert mit Informationspaketen, dass diese Informationspakete immer eine Eigenform sind. Ich kann nur mit dem operieren, was ich auch verarbeiten kann. Und ich kann offenbar nur das verarbeiten, was mir auch in irgendeiner Weise entspricht. Bei Menschen scheint das Eigentätige zu sein, diese Einheit, die handelt wie ein Subjekt.
Gibt es noch Fragen? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht informell auch noch weitersprechen können. Simon, du bleibst ja noch ein bisschen da. Okay. Wir werden noch was trinken gehen an der Bar. Ich möchte noch ganz kurz hinweisen auf die nächsten zwei Veranstaltungen. Am Mittwoch hier im Kepler Salon, wie wird man der Mensch, der man eigentlich ist, eine Betriebsanleitung für die Seele. Zu Gast Peter Spatt vom Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Beginn natürlich 1930 und am Montag, am 8. Juni dann, heute in einer Woche, Kepler und die dunkle Materie, zu Gast Hans-Michael Meitzen von der Universität Wien. Ich möchte mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich bedanken für Ihre vielen interessanten und interessierten Fragen und ich möchte mich auch bei dir, Simon, sehr herzlich bedanken für deinen Vortrag und für die wahrscheinlich nicht so einfache Aufgabe, uns das zu erklären, was wir weiter beobachten werden in uns selbst und wahrscheinlich auch draußen und wir werden in den Keller gehen und uns denken, da ist es schon wieder. Ja. Vielen Dank.
Danke Ihnen.